Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreieckland in Freiburg am 10. Juni 2014, heute mit der Maike. Im Hintergrund die GEMA-freie spanische Band The Freak Fandango Orchestra.
Ich einen Nilbegriff, was der making noise, es will ganz mehr.
Inhaltlich schauen wir heute einmal nach Spanien, und zwar wie die Stimmung dort steht, Monarchie versus Republik, ein Beitrag von Kollege Fabian. Außerdem Migration stoppen, Ölvorkommen sichern. Kollege Nils erkundigte sich beim freien Journalisten Matthias Monroy über die Aktivitäten der EU-Polizeimission EUBAM in Libyen. Doch wir starten wie immer mit unseren Focus Europa Nachrichten vom 10. Juni 2014.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Und ihr hört die Focus Europa Nachrichten vom heutigen Dienstag, den 10.06.2014. Gipfel gegen sexuelle Gewalt startet heute in London. Vom heutigen Dienstag bis am Freitag tagt das internationale Gipfeltreffen zur Beendigung von sexueller Gewalt in Konflikten. Bei dem Gipfel geht es laut dem britischen Außenminister William Hague um die Anerkennung von schwerer sexueller Gewalt als Verstoß gegen die Genfer Konventionen, um Entschädigung und Unterstützung der Opfer sowie um ein internationales Abkommen über die Ermittlung und Dokumentation von sexuellen Übergriffen. Die Genfer Konventionen verbieten bereits seit 1977 Vergewaltigungen als Kriegsverbrechen. Die britische Regierung hatte 2013 bei ihrer G8-Präsidentschaft sexuelle Gewalt in Konfliktregionen auf die internationale Tagesordnung gesetzt. Die UN-Generalversammlung verabschiedete ebenfalls 2013 eine Erklärung zu diesem Thema, die von 113 Ländern unterzeichnet wurde. Die Erklärung bemängelt, dass die Mehrheit der Opfer weder Gerechtigkeit erfahren noch Unterstützung erhalten. Viele Länder, darunter Russland, China und Indien, haben diese Erklärung jedoch nicht unterzeichnet. In vielen Konflikten werden Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt massiv von den Konfliktparteien eingesetzt. Oft werden sie als Waffe gegen den Feind und mit der Absicht eingesetzt, die Zivilbevölkerung zu unterwerfen. Sowohl Rebellengruppen als auch reguläre Armeen greifen auf diese Kriegsverbrechen zurück. Prozesse vor nationalen und internationalen Gerichtshöfen wegen Vergewaltigungen liefen oder laufen insbesondere bezüglich der Konflikte in Ex-Jugoslawien, Liberia, Ruanda und in jüngster Zeit in der Demokratischen Republik Kongo.
Weiterhin Streit um die EU-Kommissionspräsidentschaft. Bei einem Treffen mit EU-Regierungschefs in Schweden lehnte es der britische Premier David Cameron erneut ab, den ehemaligen luxemburgischen Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten der konservativen EVP Jean-Claude Juncker zum Kommissionspräsidenten vorzuschlagen. Seiner Ansicht nach habe sich die EU niemals darauf geeinigt, den Spitzenkandidaten des Wahlsiegers als Kommissionspräsident vorzuschlagen. Dieser solle allein durch die Staats- und Regierungschefs bestimmt werden. Auch Schwedens Regierungschef Reinfeldt erklärte, der Wahlsieg der EVP führe nicht automatisch zur Kommissionspräsidentschaft von Juncker. Ihrerseits unterstützt Bundeskanzlerin Merkel nun Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident. Die EVP ging mit einer relativen Mehrheit aus der Europawahl heraus. Zum ersten Mal gilt dieses Jahr die unklare Bestimmung des Lissabon-Vertrags, wonach sich die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Vorschlag eines Kommissionspräsidenten an die Ergebnisse der Europawahlen richten sollen. Der Europäische Parlament stimmt über den vorgeschlagenen Kandidaten dann ab.
Regierungsumbildung in Griechenland. 2 Wochen nach dem Sieg der linken Oppositionspartei Syriza bei der Europawahl hat Ministerpräsident Antonis Samaras die Regierung umgebildet. Der zentrale Posten des Finanzministers, der für die Umsetzung des harten Sparkurses in Griechenland verantwortlich ist, geht an den Wirtschaftswissenschaftler Hardouvelis. Auch die Besetzungen der Ministerien für Inneres, Wirtschaft, Bildung und Landwirtschaft wechselte. Antonis Samaras stürzt sich auf eine große Koalition aus der konservativen Nea Demokratia und der sozialdemokratischen PASOK. Wegen des Unmuts über den harten Sparkurs in Griechenland erlitten die Regierungsparteien eine Wahlniederlage. Die linke Partei Syriza ersetzte die Nea Demokratia als stärkste Partei mit über ein Viertel der Stimmen, während die PASOK lediglich 8% der Stimmen erhielt. Sie wurde damit von der offen faschistischen Goldenen Morgenröte sogar überholt.
Gespräche über den Gasstreit zwischen Ukraine und Russland fortgesetzt. Nach einer langen Verhandlungsnacht wurde bei den Gesprächen in Brüssel noch keine Einigung zwischen den beiden Streitparteien erzielt, teilt der EU-Energiekommissar Oettinger mit. Beim Streit geht es um gehäufte Schulden der Ukraine gegenüber Russland wegen vergangener Gaslieferungen sowie um den künftigen Preis russischen Gases. Russland hatte mit einem Lieferstopp gedroht, sollte der Gasstreit nicht bis heute beigelegt werden. Die Verhandlungen sollen heute oder morgen fortgesetzt werden.
Präsidentschaftswahl in Israel. Das israelische Parlament Knesset wählt am heutigen Dienstag den Nachfolger von Amtsinhaber Shimon Peres. 5 Kandidaten stellen sich zur Wahl. Reuven Rivlin von der rechten Likud-Partei des Premierministers Netanyahu. Meir Shitrit von der linksliberalen und friedensfreundlichen Partei Hatnuach. Der Chemie-Nobelpreisträger Dan Schechtmann. Die ehemalige Verfassungsrichterin Dalia Dorner und die ehemalige Parlamentspräsidentin Dalia Itzit von der Zentrumspartei Kadima. Nach einem Mandat durfte Amtsinhaber Shimon Peres nicht wieder antreten.
Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
España mañana será republicana. Spanien wird morgen Republik sein. Mit diesem Slogan zogen am vergangenen Samstag Zehntausende durch Spaniens Städte. In mehr als 60 Städten des Landes forderten die Menschen eine Abstimmung über die künftige Staatsform des größten Staates auf der Iberischen Halbinsel. Koordiniert werden die Proteste von der Izquierda Unida, also der Vereinten Linken, sowie dem spontan entstandenen Aktionsbündnis Versammlung für ein Referendum. Mobilisiert wird vor allem in den sozialen Netzwerken. Im Parlament soll am morgigen Mittwoch ein Gesetz verabschiedet werden, das die Übergabe der Krone vom abdankenden König Juan Carlos an seinen Sohn überhaupt erst möglich macht. Die eigentliche Vereidigung des Kronprinzen Felipes ist für den 19. Juni geplant. Sie muss von beiden Parlamentskammern bestätigt werden. Die beiden großen Parteien sind sich einig, den Fahrplan wie geplant durchzuziehen. Allerdings scheinen sogar die Sozialisten ein gewisses Problem bei der Integrität ihrer Position zu erkennen. Die Pressesprecherin der Partei findet zum Beispiel keine wirkliche Antwort auf die Frage, ob sie denn nun eigentlich Republikanerin oder Monarchistin sei.
¿Usted es monárquica o republicana?
Mire, lo importante en estos momentos es lo que es el PSOE, ¿no? Y el PSOE es un partido con alma republicana, por supuesto, pero es un partido que formó parte muy importante de un pacto constitucional entre otras muchas cosas, ¿no? Que se pactaron fue la forma de Estado y la jefatura del Estado y se pactó en ese pacto constitucional la monarquía parlamentaria. Entonces, por lo tanto,
no me quiere decir si es monárquica o republicana usted. Es muy personal.
En estos momentos yo creo que lo que importa es lo que es el PSOE, ¿no?
Bueno, tampoco le estaba preguntando su edad, ¿eh? Es decir, una cosa, un dirigente político puede estar bien saber de qué palo va, pero es totalmente libre, por supuesto, de decir.
Sí, para mí indudablemente mi alma es republicana, porque cuando se cargan con el golpe de Estado la República Española, se cargaron las libertades y los derechos y la democracia de todos los españoles.
Sie redet sich auf einen historischen Kompromiss nach der Diktatur heraus, dessen Ziel es sei, die Freiheit aller Spanier und Spanierinnen zu verteidigen. Eine Antwort auf die Frage bleibt sie aber auch bei der dritten Nachfrage schuldig. Die Abgeordneten der Gruppe Plurale Linke wollen das Parlament dazu zwingen, dass jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete ihre Entscheidung im Plenum, also öffentlich, begründen muss. Diese Forderung zielt vor allem darauf ab, dass sich im Nachhinein niemand darauf rausreden kann, den falschen Knopf gedrückt zu haben. Die Sozialisten versuchen im Gegenteil, eine geheime Abstimmung durchzusetzen. Der Anführer der neuen Partei Podemos, Pablo Iglesias, fordert ein klares Bekenntnis der Sozialisten.
Die Sozialistische Partei hat die historische Gelegenheit zu zeigen, dass sie sich von der Volkspartei unterscheidet. Sie können zeigen, dass sie keine Angst vor der Demokratie haben. Das aktuelle politische Regime ist derart dekadent und steht nun vor der Aufgabe, etwas Neues zu schaffen. Es geht hier nicht um Nostalgie oder Etiketten. Wir brauchen mutige Schritte, um eine demokratische Zukunft aufzubauen. Wenn der Herr Felipe von Bourbon Staatschef werden will, dann soll er sich eben zur Wahl stellen.
Für die Vereinigte Linke steht fest, dass die Bevölkerung über ihre künftige Staatsform abstimmen muss. Cayo Lara, der Bundesgeschäftsführer der Vereinigten Linken.
Für die Vereinigte Linke ist es endlich an der Zeit, die Bevölkerung zu Wort kommen zu lassen. Es ist an der Zeit, dass die Bevölkerung darüber abstimmt, ob sie in einer Republik oder in einer Monarchie leben will. Es geht um Demokratie oder Monarchie, das ist die Frage. Diese Entscheidung liegt bei der Bevölkerung, nicht beim König. Die Souveränität liegt bei den Wählerinnen. Es ist an der Zeit, einen verfassungsgebenden Prozess anzustoßen, um eine neue politische Grundlage für dieses Land aufzubauen. Der derzeitige Zustand mit einem korrupten Königshaus und einem dekadenten Zwei-Parteien-System, das seit dem Ende der Diktatur die Monarchie gestützt hat, ist unhaltbar. Die Erosion des Königshauses ergibt sich aus ihrem eigenen Anachronismus. Es ist völlig unfassbar, im 21. Jahrhundert von einem Erbrecht auf den Thron zu sprechen. Das ist völlig unverständlich für die Mehrheit der spanischen Bevölkerung.
Über diesen Anachronismus kann auch die Ankündigung, bei der Krönungszeremonie auf eine Messe zu verzichten, nicht hinwegtäuschen. Das Könighaus hatte die Messe abgesagt, um ein zeitgemäßes Bild zu präsentieren. You
Then I saw her in the crowd and I looked her in the eyes.
Es war nur eine Randnotiz in den Medien in den letzten Tagen. Der UN-Menschenrechtsrat fordert eine schnelle Schließung der von Milizen geführten Gefängnisse in Libyen. Rund 14.000 Menschen leiden dort unter Justizwillkür und menschenunwürdigen Haftbedingungen. Die Hälfte davon Flüchtlinge aus anderen afrikanischen Staaten. Folter und Todesfälle sind dort an der Tagesordnung. Bewaffnete Milizen haben die Macht in weiten Teilen Libyens. Eine staatliche Kontrolle existiert nicht. Und die EU arbeitet nicht unwesentlich mit diesen Milizen zusammen. Mit der Gendarmerie-Mission EUBAM sollten die Milizen an den Staat gebunden werden. Außerdem will die EU die Milizen auf Menschenrechte verpflichten. Bullshit sei das, meint Matthias Monroy. Die EU verfolge vor allem ihre eigenen geopolitischen Interessen. Matthias Monroy ist freier Journalist und Experte für die europäische Sicherheitsarchitektur. Im Interview erklärt er uns die europäischen Interessen, die mit der EU-Mission EUBAM verbunden sind.
Diese Polizeimission der Europäischen Union, die in der Regel immer EUBAM heißen, gibt es in verschiedenen Ländern. Das gibt es zum Beispiel in der Westbank, das gibt es aber auch in Moldawien, das gibt es eben inzwischen auch in Libyen. Das ist eine groß angelegte Mission. Geplant waren eigentlich 100 Polizisten, Polizistinnen, die libysche Behörden ausbilden in der Reorganisation des Sicherheitsapparats. Und damit ist eigentlich auch schon das weite Feld benannt, denn es ist eigentlich nach meiner Auffassung auch keine Polizeimission, sondern eigentlich vielmehr eine Gendarmerie-Mission. Denn das Ziel ist der Aufbau von Grenztruppen, also die Sicherung von Grenzanlagen. Und die untersteht in Libyen dem Militär. Also anders als bei uns, hier ist ja die Bundespolizei und mithin das Innenministerium zuständig. In Libyen soll das Verteidigungsministerium dafür zuständig sein. Das hat damit zu tun, dass dort halt niemand die Kontrolle über die Grenzen hat. Also keine staatlichen Behörden können die Grenzen ausreichend sichern. Und deswegen sollen jetzt frühere Milizen, die sich dem Staat andienen wollen, in den Staatsdienst überführt werden im Rahmen dieser neuen Gendarmerie. Das ist im Prinzip das wesentliche Ziel von EUBAM Libyen.
Was sind denn die Hauptziele? Was soll diese neue Gendarmerie denn tun?
Also in den offiziellen Verlautbarungen heißt es, dass die neue Gendarmerie, also sogenannte Border Guards wären, also Grenztruppen, dass sie die Landgrenzen, aber auch die Seegrenzen sichern sollen. Also auf See funktioniert das inzwischen relativ gut. Das macht die Küstenwache, die auch dem Militär untersteht. Und zukünftig sollen eben auch die Grenzübergänge in der Sahara entsprechend kontrolliert werden. Allerdings, wenn man sich da ein bisschen mehr reingräbt in die Thematik, dann stößt man zwangsläufig auf ein Papier, was eine französische Webseite letztes Jahr veröffentlicht hat, was eigentlich geheim gehalten werden sollte. Das sind so quasi die Missionsziele. Und da drin steht, dass die Grenztruppen auch für kritische Infrastruktur eingesetzt werden. Kritische Infrastruktur ist so ein Begriff, der meint in der Regel staatliche Anlagen für Transport, Verkehr und Energie. Und dann wird auch relativ plausibel, was ein weiteres Ziel dieser Grenztruppen ist, nämlich die Sicherung von Ölanlagen, die größtenteils eben von westlichen Firmen betrieben werden. Und das wird als ein ganz, ganz großes Manko beschrieben, dass durch den immer noch andauernden Konflikt in Libyen die Ölförderung massiv zurückgegangen ist und damit natürlich die westlichen Konzerne enorme Verluste einfahren.
Also ein wichtiger Punkt in den Interessen der EU ist eben der Schutz von Ölanlagen. Also dass sich die EU hier sozusagen eine Truppe heranzüchtet, die ihre geostrategischen Interessen auch schützen soll. Doch allein schon das offizielle Anliegen ist ja problematisch. Hier werden bewaffnete Gruppen ausgebildet, die eben jetzt zum Beispiel an der Südgrenze Libyens für durchreisende Flüchtlinge einfach dicht machen sollen. Widerspricht das nicht allein schon sämtlichen Menschenrechtsstandards?
Naja, auch deutsche Polizisten sind ja bewaffnet. Du hast aber recht, denn wenn man solche Sachen kritisiert, dann verweist die Europäische Union oder auch die Bundesregierung, die ja übrigens auch an dieser Maßnahme teilnimmt mit mindestens 3 Polizisten, die verweisen immer darauf, ja, was wir denen beibringen, ist Rechtsstaatlichkeit und die generelle Ausrichtung dieser Maßnahme an den Menschenrechten. Das ist natürlich totaler Bullshit. Also die sagen dasselbe, dass die menschenrechtliche Situation für Flüchtlinge in Libyen absolut miserabel ist. Es gibt kein funktionierendes Asylsystem. Viele Gefängnisse sind in der Hand von Milizen, also gar nicht in der Hand des Staates, werden von Milizen betrieben. Und selbst die Bundesregierung bestätigt, dass es dort regelmäßig zu nicht regulären Todesfällen kommt. Also nicht aufgeklärten Todesfällen, die offensichtlich den Milizen anzurechnen sind. Und in diesem Klima bewegt sich die Polizeimission. Das ist natürlich auf jeden Fall zu kritisieren.
Und es ist ja auch offensichtlich, dass die EU in diesem Fall ja zum Beispiel die Justiz nicht fördert, die möglicherweise sowas wie diese von Milizen organisierten Haftanstalten ja dann noch in den Griff kriegen könnte.
Genau, diese EUBAM-Mission ist eine reine Polizei- bzw. Gendarmerie-Mission. Das hat mit dem Justizsektor jetzt gar nichts zu tun. Und normalerweise müsste man ja sagen, na gut, wenn wir jetzt halt versuchen, da Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen im Aufbau neuer staatlicher Strukturen, dann sollte man sich doch eher sozusagen an Nichtregierungsorganisationen oder ich nenne es mal Zivilgesellschaft wenden, die unterstützt werden sollte. Oder eben, dass die Leute ein Recht auf ein faires Verfahren haben beispielsweise. Aber die Europäische Union hat eben als sozusagen Kernziele dieser Mission die Bekämpfung von Migration und Terrorismus herausgegeben. Das ist übrigens interessant. Die Reihenfolge der beiden Begriffe ändert sich. Manchmal steht Terrorismus am Anfang, manchmal steht Migration am Anfang. Und was da natürlich auch mitschwingt, ist auch die Ineinsetzung dieser beiden Begriffe, ne? Migration und Terrorismus. Also ich will gar nicht bestreiten, dass es ein Problem ist, wenn Waffen geschmuggelt würden über eine Grenze und man weiß nicht, in welche Hände diese Waffen gelangen aus so einem Staat, der ja wirklich zerfällt. Aber da quasi Migration und Terrorismus sozusagen einzusetzen als die Ziele dieser Mission, finde ich schon sehr problematisch.
Du hast es erwähnt, dass es in den Haftanstalten eben auch zu Folter und Todesfällen kommt. Kann man sagen, die EU nimmt es dann billigend in Kauf für ihre Interessen?
Auf jeden Fall. Also es ist so, dass meines Erachtens diese Polizeimission in Libyen auch anknüpft an die gute Zusammenarbeit von Italien mit Gaddafi damals noch. Und es gab einen Freundschaftsvertrag, der die Kolonialverbrechen der italienischen Regierung sühnen sollte. Italien hat sich damals verpflichtet, 3 Milliarden Euro zu bezahlen an Libyen. Allerdings die Hälfte des Geldes sollte dann in Italien reinvestiert werden. Das kam den ganzen Rüstungskonzernen zugute. Und damals kam dann Berlusconi nach Hause und hat gesagt, ja, wir werden weniger illegale Einwanderung und mehr Benzin aus Libyen bekommen. Und damit hat er eigentlich relativ griffig beschrieben, worum es auch jetzt geht. Es geht um die Bekämpfung von Migration und die Sicherung der westlichen Ölanlagen. Und immer noch ist Italien federführend in dieser ganzen Mission. Also überhaupt in der EU-Politik gegenüber Libyen ist eigentlich Italien tonangebend. Und es wird auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, und das zeigt sich in dieser Mission nochmal aufs Neue, eben angeknüpft an frühere italienisch-libysche Vereinbarungen.
Der Versuch der EU, lokale Milizen in staatliche Strukturen einzubinden, scheint gerade nach hinten loszugehen. Was passiert da gerade?
Na, das gibt ja immer wieder Auseinandersetzungen. Und zuletzt hat es ein früherer libyscher General, ein ziemlich bekannter General, der 20 Jahre lang in den USA gelebt hat. Übrigens Fußnote in dem Städtchen, wo auch der Hauptsitz der CIA ist in den USA. Der ist dann nach dem Sturz von Gaddafi zurückgekommen und dem ist es gelungen, mehrere Milizen um sich zu scharen. Und der hat jetzt seit mindestens Februar mehrere Angriffe auch verübt, auch auf den Sitz des Parlaments. Offiziell wirft er der Regierung vor, dass sie nicht genügend gegen den islamistischen Terrorismus unternimmt, dass islamistische Gruppen auch immer mehr die Regierung unterwandern würden und dass damit die Regierung quasi korrupt sei und man sie eben bekämpfen müsse. Und das Interessante ist, dass, so wie das aussieht, ist sowohl die Armee gespalten in bestimmte Teile, die diesen General Haftar unterstützen und andere, die regierungstreu sind, aber auch das Innenministerium ist gespalten. Also anscheinend haben sich bestimmte Milizen, die früher mit dem Innenministerium kooperiert haben, jetzt abgespalten und kämpfen offensichtlich gegen diesen General Haftar. Und damit sind quasi beide Kooperationspartner der EUBAM-Mission in Libyen jetzt Konfliktparteien geworden. Also nochmal zusammengefasst, ne, mit dem Militär gibt es eben Zerwürfnisse und Spaltungen, die eben teilweise gegeneinander kämpfen und das gleiche gibt es im Innenministerium. Und damit ist natürlich auch die Lage der deutschen Polizisten durchaus prekär. Wenn die deutschen Polizisten das Innenministerium unterstützt haben und womöglich immer noch unterstützen, dann muss man sich ja mal fragen, gut, welche Gruppen wurden denn unterstützt, welche Milizen wurden denn auch von Deutschland beispielsweise ausgebildet, die sich jetzt quasi für oder gegen die Regierung positionieren. Das ist eine relativ unüberschaubare Geschichte. Aber das geschieht eben im Moment absolut nicht in den Interessen der Bevölkerung, sondern das folgt den Interessen der Europäischen Union.
Soweit der freie Journalist Matthias Monroy über die Aktivitäten der EU und die Polizeimission EUBAM in Libyen.
Und das war es auch schon wieder von Fokus Europa am 10. Juni 2014 im Studio Die Maike, im Hintergrund The Freak Fandango Orchestra aus Barcelona in Spanien.
Sauten ballet, tourneien en tournen ruri, bechen ni lechen chilos. Golden coffee in the rice, our island is burning, drunk and rolled without an ounce of sack of salt.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.